Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch. Bin wieder zurück nach einer kurzen Pause und starte wieder voll durch mit interessanten Gästen und einem sehr interessanten Thema heute Abend. Ich habe eingeladen die Bondage Guys Rhein-Main und zwar Martin und Alex. Ich begrüße euch. Herzlich willkommen bei Steve's Queer World.
Hallo, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Wir haben heute Abend ein Thema, was mich wahrscheinlich heute Abend ein bisschen überfordern wird, glaube ich, weil ich so gar nicht in dem Thema drin stecke, so nicht wirklich. Aber ich habe 50 Shades of Grey gesehen. Bin ich da schon halber Spezialist oder wie ist das?
Das wird sich noch zeigen. Da sagen wir bestimmt nachher noch was dazu.
Okay, sehr schön. Ich habe mein Vorgespräch mit Martin ist ein bisschen holprig verlaufen, aber ich glaube, das ist auch das Gute, weil ich einfach nicht viel weiß und wahrscheinlich deshalb viele Fragen gestellt haben, die auch unseren ZuhörerInnen heute Abend vielleicht die Welt des Bondage ein bisschen näher bringen, das Interesse wecken, wie auch immer. Also ich glaube, es werden spannende 2 Stunden mit uns heute Abend. Musikalisch habe ich mich ein bisschen dem Thema angepasst und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 2 Stunden und und sage jetzt einfach mal viel Spaß mit uns, mit der Musik und bis gleich. Kann man bei dem Thema auch haben, je nachdem, oder es werden süße Träume dadurch hervorgehoben. Wir sprechen heute Abend über das Thema Bondage, natürlich auch über euch. Und bevor wir überhaupt zum Thema Bondage kommen, kommen wir natürlich erstmal zu euch als meine Gäste heute Abend und werden natürlich auch nachher über die Bondage Guys sprechen, was eigentlich dahinter steckt. So natürlich, um euch erstmal kennenzulernen, Martin und Alex, so ein paar Stichpunkte zu euch, so ein bisschen steckbriefartig einfach mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch das hin und her zuspielen wollt oder ob ich euch nacheinander abfragen soll. Das überlasse ich ganz euch, aber natürlich interessiert uns, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her, was ist euer Beziehungsstatus und gehen wir doch erstmal das an. Ich glaube, das sind so die ersten Sachen. Martin, guckst gerade so.
Okay, ich gucke gerade so, dann fange ich an. Also ich bin 42, bin geboren in Chemnitz in Sachsen, bin aber jetzt schon sehr, sehr lange hier in der Region, also bin jetzt mittlerweile in Mainz, aber sehr lange in der Rhein-Main-Region unterwegs. Ja, und was war die letzte Frage? Ich hab's.
Beziehungsstatus zum Beispiel.
Ich habe einen sehr tollen Freund, jetzt seit einigen Jahren. Falls du zuhörst, hallo.
Liebe Grüße.
Genau, bester Mann der Welt. Und ich glaube, Alex hat auch einen sehr lieben Mann, also ist sogar verheiratet. Für dich geantwortet. Das wollte direkt überleiten zu dir.
Ja, danke. Das stimmt. Ich habe einen lieben Mann, den besten. Ja, wir sind schon seit 27 Jahren zusammen. Ich bin nämlich schon 53. Ja, Schrecklass nach. Ich bin im besten Daddy-Alter.
Man sieht es dir nicht an.
Danke. ich bin im Rhein-Main-Gebiet verwurzelt, auch hier geboren, in Wiesbaden geboren, wohne jetzt in Mainz, lebe in Mainz, arbeite in Frankfurt, also eigentlich so richtig Rhein-Main-Gebiet rundherum. Ja, und wir sind verheiratet, mein Mann und ich, wir sind verheiratet. Wir haben waren damals das erste männliche Paar in Mainz, das die Partnerschaft eingegangen ist, die eingetragene. Und wir haben dann auch umwandeln lassen zur Ehe. Ja, sind also schon eine Ewigkeit zusammen.
Das denke ich ja schon manchmal bei meinem Mann. Wir wissen ja, seit 2006, jetzt muss ich schon wieder rechnen, ist ja bei uns Schwulen ja gar nicht so wirklich hip. So lange Beziehungen, aber anscheinend doch ganz gerne, oder?
Ja, also ich würde es nicht machen, wenn es nicht passen würde.
Martin, wie viel musst du uns da noch, wie viele Jahre musst du da noch bringen, damit du in unsere Region kommst?
Bei uns sind es erst 6 Jahre, von daher brauchen wir noch ein bisschen was.
Genau. Aber es sieht ja gut aus anscheinend.
Absolut.
Einfach mal so, was sind so eure Lieblingsfilme? 50 Shades of Grey wahrscheinlich auf jeden Fall. Kommen wir ja gleich auch nochmal dazu. So, was sind so eure Lieblingsbücher? Was liegt bei euch oder was spielt der? Heute ist das ja der MP3-Player. Früher konnte man auch fragen, welche CD liegt gerade in deinem CD-Player, aber ich glaube, viele haben das gar nicht mehr heute. Also, was sind da so eure Interessen?
Also ich mache ja oder habe immer auch selber Musik gemacht. Ich spiele E-Bass, habe jetzt momentan zwar keine Band, aber komme so aus der Rockrichtung und bin großer Progressive-Rock-Fan. Das heißt also in meinem CD-Player oder in meiner Playlist ist eigentlich hauptsächlich Progressive-Rock. Durchaus klassische Sachen aus meiner Jugend, sage ich mal Genesis oder ähnliches, aber auch neuere Sachen wie Pineapple Thief oder ähnliches. Das sind so meine Sachen in der Musik. Beim Lesen lese ich gerne so Krimi, Fantasy, so in der Schiene. Aber ich lese gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich lese praktisch nur im Urlaub, weil irgendwie so während der Woche, wenn man so arbeitet, ich komme dann spät abends nach Hause, weil ich mit Öffis fahre, bin ich dann immer auch ewig unterwegs, dann bis ich dann wieder zu Hause bin.
Hörbücher.
Und dann ist das mit dem Lesen nicht mehr so, da fallen mir dann immer schnell die Augen zu. Insofern ist es eher so meine Urlaubslektüre.
Okay.
Und ja, für den nächsten Urlaub liegt es aber schon bereit. Da liegt Ben Aronovich parat. Das ist aus dem Fantasy-Bereich. Und dann hattest du noch gefragt, glaube ich, nach Film. Ja. Ja, da darf der Martin jetzt, das sieht man im Radio zum Glück nicht, da darf der Martin die Stirn runzeln. Ich bin nämlich Sci-Fi-Fan auch, also gucke viel Sci-Fi-Filme
Star
und
Trek.
Serien. Ja, alles von A bis Z, von Star Trek über auch modernere Sachen.
Okay.
Das ist so meine Richtung.
Wie sieht's denn bei dir aus, Martin?
Also Film ist mir eingefallen. Ich bin absoluter Fan von Nosferatu, dem Original von Fritz Lang, weil es einer der, also eigentlich der Horrorklassiker schlechthin ist und der Film so toll gemacht ist, dass er heute noch gruselig ist, was ja alten Filmen gar nicht so gelingt. Das finde ich ganz toll. Da kann ich auch direkt überleiten zu meinem Musikgeschmack. Ich komme tatsächlich so ein bisschen aus der Darkwave-Gothic-Ecke, deswegen habe ich mich über Marilyn Manson gerade sehr gefreut, weil das so eins meiner Jugendhits war, die ich früher immer gehört habe, ja. Und bin aber heute sehr offen, was Musik betrifft. Also ich habe noch so ein paar Gothic-Einschläge noch, aber ich höre auch sehr viele ja, elektronische Musik, auch manchmal Techno zum Tanzen, bis hin zu klassischen Sachen, Wagner-Opern, also das volle Programm. Vielleicht eher so ein bisschen in die, ich sag mal so, E anstatt U-Musik, aber das liegt in meinem Naturell.
Okay.
Ja.
Bei welchem Filmgeschmack darf jetzt Alex die Stirn runzeln? Ist da was ist bei dir so in was streamst du am liebsten?
Bei Filmen noch, oh.
Ah, wir hatten ja schon, stimmt,
Filme hatten
Nosferatu.
wir eigentlich schon, ja. Ich glaube, wir haben auch also tatsächlich Science Fiction. Alex hat gerade gesagt, dass ich da die Stirn runzle, aber es gibt ja zum Beispiel diese fantastische Serie, The Expanse. Habe ich auch durchgesuchtet und so weiter. Oder Dark haben wir gerade zu Ende geguckt, ein bisschen zu spät. Also wir haben auch einen ähnlichen Geschmack wie in vielen anderen Dingen auch. Und was Bücher betrifft, weil das ja auch noch eine Frage war, bin jetzt auch nicht so die Leseratte, aber ich bin ein großer Fan von Kunstbänden und also großen Kunstbildbänden, auch designorientierte Sachen und zum Leidwesen meines Freundes, wenn dann immer die großen Pakete kommen und der schon wieder stöhnt, weil das Regal noch voller wird. Und die Sachen sind halt sehr groß und brauchen Platz.
Okay, ich verstehe.
Ja.
Kommen wir mal zu eurem Coming Out. Könnt ihr euch noch erinnern, wann das war und wie so die Reaktionen waren? Oh, die Köpfe qualmen.
Also bei mir, also mein schwules Coming Out war mit Anfang 20, das weiß ich noch sehr genau. Und ich habe das Glück gehabt, dass es in meiner Familie und auch im Freundeskreis sehr gut aufgenommen wurde. Also meine ganze große Familie ist eigentlich sehr toll damit umgegangen, obwohl ich mir habe gefühlt sehr lange Zeit damit gelassen. Und tatsächlich, was ich immer ganz interessant finde, Coming-out-mäßig, wir haben ja immer zwei Comings-outs, weil wir sind ja auch beide so, sag mal, so in der Fetisch-Bondage-Ecke unterwegs. Und das hatte ich erst Mitte 30. Also das war relativ spät. Also auch für meine Begriffe zu spät, würde ich heute vielleicht ein bisschen früher mich wagen, damit rauszugehen. Aber ich glaube, da kann ich auch die Brücke zum Alex schlagen. Ich glaube, dass wir beide das relativ spät hatten und vielleicht auch deswegen heute damit sehr öffentlich umgehen, also zum Beispiel auch in dieser Radiosendung sitzen oder eben auch unser Projekt gegründet haben, weil wir für die Sache auch Gesicht zeigen wollen und auch vielleicht nach außen signalisieren wollen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht denkt, erwartet gesellschaftlich.
Alex, ich glaube, ich muss dich darum bitten, das Mikroformat hinzunehmen. Ich habe nicht gerade aus der Regie die Info bekommen, dass unser Mikro nicht möchte. Du hast die 3, richtig?
Ich hätte die 3, aber jetzt habe ich die 2.
Und die 3 machen wir jetzt aus, dann nimmst du jetzt die 2, genau, weil man hat dich nur auf einem Ohr gehört. Ich habe dich nicht auch schon, also nur mal so nebenbei. Das ist halt, wenn live ist. Also, aber jetzt.
Alles klar. Super. Ja, ich kann das mit dem späten Coming Out auf jeden Fall noch toppen, weil also mein schwules Coming Out hatte ich erst mit 26, sehr spät. Hat verschiedenste Gründe. Ich war sehr stark verwurzelt, auch zum Beispiel in der kirchlichen Jugendarbeit. Ich war Jugendsprecher in einer katholischen Gemeinde. Das sind andere Themen, die man im Kopf hat, ja.
Okay.
Das Bondage Coming Out, eigentlich, dass ich damit rausgehe, auch erst 2014. Ja? Also okay. Da war ich dann schon 44. Also, da kann ich dich toppen, Martin.
Würdet ihr was anders machen heute?
Schwer zu sagen.
Früher vielleicht. Das ist mal, was ich mir so sage.
Ja, ja. Also man darf ja auch nicht vergessen, also gerade ich jetzt mit meinem fortgeschrittenen Alter, ich kenne ja auch noch die Zeit, wo es diverse Gesetze gab, die es einem nicht so einfach gemacht haben, auch öffentlich schwul zu sein. Ja, gewisse Paragraphen, die dann auch erst später oder sehr spät gefallen sind. Ja, heute sind die Zeiten, glaube ich, anders. Ich glaube, heute würden wir uns nicht mehr so viel Zeit lassen und so viel drüber nachdenken.
Ja, ja,
und
ja.
Vielleicht eher was wagen.
Bei dir, Martin?
Ja, vielleicht. Also ich glaube auch, dass ich das vielleicht auch früher machen würde. Aber man muss auch immer noch bedenken, ich habe meinen ersten Freund noch über eine Kontaktanzeige in einem Magazin kennengelernt. Also das ist was, wo man heutzutage gar nicht mehr weiß, was es ist.
Weil liegt das Internet daran, weil du aus dem Osten kommst? Oder?
Aber es gab eigentlich auch noch keine...
Böse das heute
war,
schon
das
wieder.
Das war damals wirklich die Zeit, wo es gerade mit dem Internet so langsam losging.
Ich weiß,
und, das muss man also sich auch vor Augen halten, dass alles das, was heute ganz einfach per Mausklick verfügbar ist, damals viel größere Hürden hatte, die man überwinden musste.
Damals hat man noch das Inserat genutzt.
Ja,
ja, da haben wir jetzt ein bisschen was über euch erfahren. Gleich erfahren wir es über die Bondage Guys und es geht erstmal weiter mit Musik und da habe ich jetzt erstmal die Beschmut für euch. Also viel Spaß damit. Ich komme immer irgendwie wieder zurück zu 50 Shades of Grey. Ich weiß nicht warum. Also, die Version, ich meine, zum Thema passt es ja eigentlich. Es ist wieder von 50 Shades of Grey. Also komm, müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Aber wir sprechen jetzt erstmal über die Bondage Guys. Wer oder was steckt eigentlich dahinter? Wahrscheinlich ihr beide, wenn ihr ja heute Abend hier seid. Aber wer oder was sind die Bondage Guys?
Okay, wir versuchen euch mal auf die Sprünge zu helfen, weil das fragen mich heute immer wieder Leute und ich wollte das auch gerne mal auf unserer Website mal aktualisieren und mal genauer beschreiben, was wir sind, weil das viele Leute nicht verstehen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Die Bondage Guys sind ein Projekt, was wir beide führen, also Alex und ich als Duo. Und wir versuchen im Grunde genommen das Thema Bondage bei uns in der Region zu pushen, nach vorne zu bringen, auch vor allem in der queeren Szene, dafür eine Plattform zu schaffen, weil wir halt festgestellt haben, dass es in unserer Region sehr wenig Angebote und Themen gibt. Also wir sind ja schon seit vielen Jahren, haben wir auch beschrieben, unser spätes Coming Out und so, aber wir sind seitdem sehr stark auch in der regionalen Fetischszene unterwegs, also wir haben enge Verbindungen. Der Suri war ja neulich bei dir in der Sendung, Frankfurter Lederclub, also Leder- und Fetischclub. Die Jungs machen ganz viel hier im Bereich Fetisch, viele Partys, viele Dinge, aber es läuft halt sehr viel auf Klamotte raus, auf Fetischkleidung, Leder, Gummi und so weiter und so fort, was auch vollkommen gut ist. Und wir sind auf diesen Partys immer so die Bondage-Jungs gewesen. Wir hatten immer die Seile dabei, waren dann auch irgendwie bekannt dafür. Und das hat dann irgendwann ganz automatisch dazu geführt, dass wir vor 5 Jahren, ich habe es nochmal nachgeschaut, 2018 war das, den ersten Workshop gemacht haben und der ist auch einfach so aus der Situation entstanden, man wusste, dass wir das machen und dann habe ich irgendwann im Rough Store, im kleinen Fetischladen in Frankfurt, einen ersten Workshop gemacht und so ist das Ganze so sukzessive entstanden, dass wir angefangen haben. Der nächste Workshop war dann im Viel-Bund-Zentrum in Darmstadt. Also auch, da haben wir den ersten Workshop auch für Frauen gemacht. Die ersten waren nur für Männer, weil wir eben aus dem schwulen Sektor kommen. Und so ist es entstanden, dass wir irgendwann dann gesagt haben, es nützt jetzt nichts, wenn wir vereinzelt Workshops machen und auch keine Plattform, keinen Verteiler haben, die Leute auch immer wieder verlieren, die Leute kommen zum Workshop, gehen wieder, sondern wir müssen das Ganze halt etwas mehr professionalisieren im Sinne von, dass wir eine Art Marke bilden, einen Namen haben. Bondage Guys ist dann entstanden als Name, der auch so ein bisschen geschlechtsoffen ist und trotzdem auch so, ja, so ein bisschen dieses Guy-mäßige hat. Und genau, und das, dann ist eine Website entstanden, die, ich habe sie designt, Alex hat mir bei der Programmierung geholfen, genau, alles handgestrickt, Social-Media-Kanäle.
Ja, ja.
Und genau, das Ziel ist im Grunde genommen, dass wir mit Veranstaltungen, mit Workshops, mit Live-Bondage und auch Bewerben von anderen Veranstaltungen in unserer Region und auch außerhalb mittlerweile das Thema an den Mann bringen wollen, Leuten auch die Berührungsängste davon nehmen wollen, Leute langsam ranführen wollen, auch ein bisschen gegen Vorurteile ankämpfen. Da kommen wir dann vielleicht auch nochmal später dazu in der Sendung. Ja, und auch Lust drauf machen wollen und natürlich auch für unsere Region was tun wollen. Ja, weil, wie gesagt, wir sind ja nicht in Berlin, wo irgendwie sehr viel Angebot ist, sondern wir sind im Rhein-Main-Gebiet und da kann man auch ein bisschen was starten. Und das ist bislang sehr erfolgreich und wird gut angenommen, was uns sehr freut.
Okay. Du hast schon angesprochen, ihr macht Workshops, ihr seid auf Veranstaltungen oder macht auf Veranstaltungen und macht Auftritte auf Veranstaltungen. Gehen wir da mal ganz kurz drauf ein, wenn ihr Workshops anbietet, was erwartet mich, wenn ich jetzt zu euch komme, sage ich mache jetzt einen Bondage-Workshop? Ich habe das jetzt bei 50 Shades of Grey gesehen und das will ich jetzt auch mal machen. Wahrscheinlich kriege ich erstmal einen Arschtritt.
Nein, den kriegst du nicht.
Okay.
Also die Workshops machen wir, weil wir selbst keine eigenen Räume haben, machen wir meist auf Einladung. Das heißt, es gibt irgendwo eine Verbindung, vielleicht zu einem Verein, vielleicht zu irgendeiner Initiative. Wir haben schon erwähnt, Vielbund, der Verein in Darmstadt hat uns eingeladen oder auch schon der Frankfurter Verein hat uns auch schon eingeladen. Und in der Regel machen wir Einsteiger in Workshops. Das heißt, die Personen, die kommen, haben vorher keine oder nur sehr, sehr wenig Berührung und wollen gerne kennenlernen, ja, was macht das Fesseln aus, worauf muss man achten und was sind so die grundlegenden Techniken.
Ja. Ja.
Und das heißt, es gibt dort bei diesen Workshops auch immer recht viel Theorie am Anfang, wo wir erstmal erklären, ja, was ist Bondage überhaupt, warum machen wir das, wie kann man das einbeziehen in entweder in Fetisch oder aber auch nicht, weil das nicht notwendigerweise zusammenhängt, das denken viele Leute, aber das kann man ja ganz getrennt voneinander sehen. Und dann geht's halt weiter mit Seilkunde, welche Seile nimmt man für was, Sicherheit, worauf muss man achten, wenn man jemand anderen fesselt, und so weiter, bis dann hin in die Praxis hinein, dann ganz einfache Grundlagen wie, wie geht ein Knoten, mit dem ich die Hände fesseln kann, oder dann am Ende, wenn der Workshop erfolgreich verläuft, wie macht man zum Beispiel einen schönen Brustharnis, der dann schon eher so in Richtung, ja, Schmuck geht, also gar nichts zu tun hat jetzt vielleicht mit Fesseln, wie man sich es allgemein vorstellt, jemanden wehrlos machen oder so, sondern das hat ja auch einen ästhetischen Aspekt. Ja. Ja. Und das sind so die Dinge, die wir dann in Einsteiger-Workshops machen.
Gibt es auch fortgeschrittene Workshops?
Ja, immer mal wieder kommt die Anfrage. Aber bisher gab es immer wieder, entweder ist ein Termin nicht zustande gekommen oder einmal waren dann zu wenig Teilnehmer, die sich angemeldet hatten. Also bisher ist es noch nicht zustande gekommen, aber das Konzept liegt bei Martin in der Schublade. Also weil es gibt natürlich schon sehr, sehr faszinierende, fortgeschrittene Techniken. Wenn ich da zum Beispiel an Suspensions denke, also jemanden freischwebend aufhängen an Seilen, ja, das sind Sachen, die faszinieren die Leute, wenn sie sie auf Bildern sehen. Und dann sagen sie zu uns immer, ich möchte das auch können. Und dann sagen wir immer, nee, das ist aber fortgeschritten, das können wir jetzt heute nicht mit dir machen. Ja, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass es auch nochmal einen fortgeschritteneren Workshop geben wird demnächst.
Okay. Veranstaltungen, da seid ihr meistens da, um euch zu präsentieren, die Szene zu präsentieren. Auftritte. Also, wenn ihr jetzt Auftritte macht, ist es dann so, dass ihr euch selber fesselt und das zeigt, oder holt ihr euch dann Leute aus dem Publikum, um die verschiedensten Arten des Bondage zu zeigen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und vor allen Dingen, du sagtest, Alex sagt es ja schon, es ist ja vieles, was man voneinander trennen kann im Bondage. Das ist ja, was ich auch lernen musste, was mir auch so schön, weil auch ich natürlich irgendwo meine Schubladen hatte. Aber Auftritte sind ja dann meistens schon entweder auf Partys, auf die ja schon sehr spezifisch sind. Wo endet denn dann auch so ein Auftritt, muss man ja tatsächlich sagen, weil es hat ja auch oftmals, sage ich, mit Erotik zu tun.
Okay, vielleicht muss man hier nochmal trennen, was den Auftritt betrifft. Also es gibt zum einen das Thema, was wir schon ein paar Mal gemacht haben, sind Performances. Also das ist dann meistens auf einschlägigen Partys, dass wir dort sozusagen mit musikalischer Untermalung eine kleine Fessel-Performance richtig machen, also mit Musik, mit einem Model und dann eben schauen, dass es eben, dass man so eine kleine Show bietet.
Mhm.
Also das ist dann eher tatsächlich, um den Leuten sozusagen etwas Visuelles anzubieten und auch ein bisschen Lust zu machen. Wo das dann endet, das kann also tatsächlich, meistens endet es damit, dass dann danach viele Leute kommen und eben Interesse haben und dann sagen, ja, darf ich auch mal oder Fragen stellen oder wie auch immer.
Mhm.
Und dann ist der Rest deiner Fantasie überlassen, was dann alles passieren
Meine
kann.
Meine Fantasie, okay, ich verstehe.
Genau. Aber vielleicht noch auf ein anderes Format einzugehen, also abgesehen von Performances, was sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen rauskristallisiert hat und was auch mein persönliches Lieblingsformat fast mittlerweile ist, was ich immer so als Live-Bondage bezeichne. Und das ist das Konzept, dass wir auf öffentliche Veranstaltungen gehen, also zum Beispiel CSDs oder queere Festivals,
mhm,
und dort bislang immer mit dem FLC einen Stand zusammen haben, an dem wir sozusagen live fesseln. Und das heißt, wir fangen dann meistens an uns gegenseitig an oder kennen irgendjemanden, wo wir anfangen, einfach zu machen.
Mhm.
Und das führt automatisch dazu, dass Leute kommen, weil das immer, wenn gefesselt wird, hat man Zuschauer. Das passiert automatisch, auch auf einschlägigen Partys. Das ist ganz natürlich, weil es wird ja auch immer was Visuelles geboten. Und das führt immer dazu, dass Leute entweder etwas wissen wollen, etwas fragen wollen, sich mit der Sache beschäftigen oder es auch in meisten Fällen selbst probieren. Und das führt meistens dazu, dass wir dann irgendwann eine Warteschlange haben oder zumindest manchmal so viele Leute fragen, dass man sagen muss, okay, du musst jetzt mal noch kurz warten, weil ich war noch eine Anmeldung und so.
Okay.
Aber es eigentlich dazu führt, dass Menschen auf eine ganz unverfängliche Art und Weise und auch lockere Art und Weise das mal testen können. Es kann ja auch nichts passieren, weil man ist irgendwie im freien Gelände, es sind noch andere Menschen rundherum. Und meistens ist die Stimmung da extrem ausgelassen und ja, dann auch nicht so immer sehr erotisch. Also kann natürlich auch ein bisschen prickelnd mal sein, aber das ist halt eine sehr offene und ja, ich sag mal so, eine barrierefreie Art und Weise, das mal kennenzulernen. Und deswegen mag ich das so gern, weil es halt eine gewisse Leichtigkeit hat, wenn die Stimmung gut ist und die Leute gut sind.
Ja.
Und wir haben eigentlich bislang immer nur erlebt, dass wir einen geregen Zuspruch darauf hatten, selbst in Städten wie Wiesbaden, wo man denkt, ja, da sind die Leute vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Ja, aber war immer super, immer toll besucht und immer tolles Feedback bekommen, ja.
Es ist halt nun immer das Unbekannte, was das Interesse weckt. Okay, dann wissen wir jetzt erstmal, wer die Bondage Guys sind und was die Bondage Guys sind. Wir machen weiter mit Musik und wir sprechen dann natürlich erstmal darüber, was ist eigentlich Bondage? Ist ja sicherlich auch mal ganz wissenswert, wo es herkommt, was man da darüber so wissen sollte. Ja. Insofern sage ich jetzt erstmal wieder viel Spaß mit der Musik. Die Nine Inch Nails. Und ja, sie haben noch einen Song, der irgendwie zum Thema passt. Und Closer hatte ich jetzt schon so oft. Also von daher haben wir heute mal Sinn. Ist es Sünde, was ihr da so macht?
Auf keinen Fall. Nein, keine Sünde. Nein, nein.
Keine Sünde.
Wir machen das zum Spaß.
Aber es ist eine Sünde wert.
Ja, auf jeden Fall.
Siehste. Bondage, was uns mit Sicherheit auch, oder was interessant ist und wir mit Sicherheit auch mal wissen möchten, ist, wo kommt das eigentlich her? Wer kam denn als erst auf den Gedanken, sich da einfach fesseln zu lassen? Mit welchem Hintergrund und warum und wieso? Vielleicht habt ihr da ja ein bisschen mehr Hintergrundwissen.
Naja, man kann sich auf jeden Fall auf mehreren Wegen dem Thema nähern. Also je nachdem, was man für eine Motivation hat. Also sicher ist es so, jemanden zu fesseln, um jemanden in eine wehrlose Position zu bringen, ja, ist sicher eine Motivation. Aber wenn man sich so ein bisschen auch für die Ästhetik dahinter interessiert, fast schon das Künstlerische, was so ein bisschen mit drin steckt, dann sind die Wurzeln eher im Japanischen zu sehen, asiatischen Raum. Der Begriff Shibari ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen. Das ist die entsprechende, so wird die entsprechende Fesselkunst bezeichnet. Mhm. Shibari ist allerdings sehr, sehr streng, hat sehr, sehr strenge Regeln, die man eigentlich auch erlernen muss bei einem Shibari-Meister. Da dürfen nur bestimmte Seile benutzt werden, nur bestimmte Seillängen werden verwendet, bestimmte Figuren, die haben Namen, die ich ehrlich gesagt auch gar nicht alle kenne, weil für mich ist das zwar schon wichtig, diese Inspiration aus dem Shibari, aber sowohl Martin als auch ich, wir leben das nicht in Form einer Religion, ja, mhm. aber wir nehmen ganz viele Aspekte daraus und ganz viele Inspiration und auch Figuren, die wir aus dem Shibari entnehmen. Ja, und das ist diese andere Näherungsweise, ja, die eher dieses Ästhetische in den Vordergrund stellt.
Da hat es aber dann sozusagen nichts damit zu tun, oder mit der, ja, ich sag jetzt mal, auf die personenbezogene Fesselkunst, sondern da war es halt wirklich so ein bisschen eher die Kunst des Fesselns selber und der Ästhetik. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, schon. Also man muss aber dazu sagen, dass das Shibari oder auch wird auch Kinbaku genannt, ist auch noch ein Synonym dafür. Das hat sich eigentlich entwickelt aus einer eher unschönen Sache, nämlich dem Hojojutsu. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das ist sozusagen die Art, Gefangene zu fesseln, also mhm. aus Japan. Also auch das sind teilweise sehr, sehr unangenehme, sehr harte Fesselungen, die mhm. also auch wirklich keinen Spaß machen. Es gibt auch Leute, die das aus Spaß trotzdem noch praktizieren, aber das ist wirklich sehr speziell.
Okay.
Aber daraus ist eigentlich diese erotische Fesselung entstanden. Und wie das eben in der japanischen Kultur so ist, der Alex hat ja die Ästhetik schon angesprochen. Die japanische Kultur ist ja sehr stilisiert, hat immer sehr viel ritualisiert, hat sehr viel mit Ästhetik und so zu tun. Und es gibt ja auch in Japan Künstler wie zum Beispiel Araki oder so, die das auch in die Fotokunst dann übertragen haben. Also es gibt mhm. auch heute sehr viele Künstler auf Instagram und so, die dann zum Beispiel Bondage mit Floristik verbinden oder so. Also da gibt es ganz schräge Dinge. Aber im Vordergrund steht natürlich die, ich sag mal so, die erotische beziehungsweise auch die meditative oder auch so ein bisschen in die BDSM-Richtung gehende Art der Fesselung. Da kommen wir dann vielleicht später auch nochmal drauf. Und das hat sich dann aus dem Shibari raus dann auch aufgelöst in den sogenannten Western-Style, also der etwas lockerere Style, mit wo man vielleicht auch andere Seile, andere Fesseltechniken mhm. nehmen kann. Also da gibt es auch ein paar Fachbegriffe dafür. Führt das für die Sendung vielleicht zu weit, aber Fakt ist so, dass wir uns, wie Alex schon sagte, glaube ich, da sehr offen drin bewegen und versuchen, unseren persönlichen Stil zu finden mhm, okay. und so zu fesseln, wie wir das wollen. Ja.
Und das auch so weiterzugeben an eure Workshop-TeilnehmerInnen genau. sozusagen. Jetzt haben wir im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wenn wir jetzt von der Historie ein bisschen weggehen, wenn wir jetzt zu dem heutigen Bondage kommen, auch zu dem, das ihr praktiziert, das, was ihr in den Workshops weitergebt, ist es, dass natürlich auch die TeilnehmerInnen oder auch die Menschen, die Bondage betreiben möchten oder sich dafür interessieren, auch entscheiden müssen, welche Rolle nehme ich eigentlich bei dem Bondage ein. Geht es da eher um die dominante und in die devote Richtung oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei den Workshops ist es in der Regel so, dass sich manchmal melden sich Personen auch paarweise an, aber falls nicht, werden Paare gebildet und dann muss jeder beide Rollen einnehmen. Das heißt, jede Person, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer muss sowohl selbst fesseln als auch sich fesseln lassen, um auch beide Lerneffekte zu haben. Mhm. Ja? Denn es ist nicht nur wichtig zu wissen, wie ein Knoten funktioniert, sondern auch, wie der Knoten sich anfühlt.
Okay.
Ja? Und deswegen wird abgewechselt. Ja? Mhm. Auch wenn vielleicht Paare sich anmelden, die später eine gewisse Rollenverteilung leben möchten, wenn sie das in ihren eigenen Alltag oder Alltag ist vielleicht das blöde Wort, also in ihr eigenes Spiel integrieren, mhm. dann haben die natürlich schon Rollenvorstellungen, oftmals, ja. Aber bei den Workshops ist jeder, wie wir sagen, Switch.
Kann es durchaus sein, dass Menschen nach dem Workshop dann denken, oh, das andere ist dann doch eher was für mich als das, was wir uns vorgestellt haben, weil du ja gerade sagst, es gibt Menschen, die Paare, die da kommen, die sagen, okay, wir haben eigentlich schon unsere Rollenverteilung im Kopf. Kann das tatsächlich dann nochmal switchen, weil sie dann erst da gesehen haben, wie sich's anfühlt oder wie man es macht?
Ja, wir führen jetzt zwar keine Nachuntersuchungen durch nach den Workshops, aber ich habe das schon gehört, auch vereinzelt. Mhm. Was insbesondere so ist, ich habe von vielen Personen gehört, die sagen, ich würde gern jemand anderen fesseln, zum Beispiel meine Partnerin oder meinen Partner, aber ich weiß nicht, wie es geht. Und deswegen ist es für mich einfacher, ich lass mich fesseln.
Ja, okay.
So, wenn die dann aber gelernt haben, wie das funktioniert, dann bekommen sie auch oft Lust, selbst eben zu fesseln. Mhm. Das habe ich auch schon oft als Rückmeldung bekommen.
Okay.
Weil es natürlich viel einfacher, sich fesseln zu lassen, ne? Mhm.
Wie habt ihr denn eigentlich eure Rolle für euch rausgefunden?
Also vielleicht unsere Rolle, wir sind beide, glaube ich, sehr flexibel, was unsere Rolle betrifft. Also mhm. Sind im Spiel auch in beide Richtungen unterwegs, wobei die Realität ist, wenn man fesseln kann, ist man sehr oft derjenige, der fesselt. Das ist einfach so, das ist auch öfter so auf Veranstaltungen, wenn man dann einmal loslegt, dann kommt man manchmal in so eine Art, also ich zumindest in so eine Art, Rausch ist jetzt übertrieben, aber man ist dann eben so im Thema drin und das kann sehr schön sein. Aber die Rolle zu finden ist, glaube ich, also bei mir hat sich die zum Beispiel eher von der passiven Rolle in die aktive geändert. Also ich habe irgendwann noch gemerkt, ich war früher, glaube ich, eher der passive Part. Das hat man auch, kennt man auch sehr oft von Leuten, die sich irgendwann auch mehr in den aktiven Part verwandeln oder irgendwann auch merken, ja, sie mögen diese vielleicht aktive oder auch dominantere Rolle vielleicht auch dann doch mehr, als sie vielleicht denken. Mhm. Aber ich glaube, das muss man einfach ausprobieren und gucken, was einem liegt. Und wie Alex schon sagte, man lernt immer mal Leute kennen, die auch dann durch die Berührung damit auf einmal feststellen, ach, das ist ja auch ganz interessant, die Rolle einzunehmen. Ja. Ich glaube, das ist eine, man muss es einfach mal testen und dann merken, dass wie es so ist, ne?
Ja. Jetzt müssen wir ja tatsächlich für unsere ZuhörerInnen erst einmal klarstellen, ihr seid kein Paar. Also ihr fesselt euch und ihr macht zusammen Auftritte, macht alles Mögliche zusammen, aber ihr seid kein Paar.
Genau, wir sind kein Paar. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben beide unsere
ihr seid
lieben Männer und oder Freund, Lebenspartner und sind Fesselbuddies in der Stelle, ja, genau.
Okay, jetzt könnte ich natürlich wieder ein bisschen mehr nachfragen, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. nein, im Endeffekt geht es darum, nochmal auf die Rollen zu kommen. Wenn jetzt Neulinge da sich ausprobieren und sagen, ich habe jetzt das bei euch gelernt und irgendwie, aber es funktioniert nicht zu Hause, irgendwie kommt mein Partner, meine Partnerin nicht damit klar. Was empfiehlt ihr solchen Menschen? Ihr seid Fesselbuddies, so, jetzt stellt man sich vor, ihr fesselt, ne, da wird sich gefesselt und gemacht und getan. Jetzt ist da ein Workshop-Teilnehmer, der hat das da alles probiert, die machen das zu Hause und irgendwie funktioniert das nicht. So, was ratet ihr dem, wenn dieser Mensch das weiterhin ausleben möchte und da jetzt ein Bedürfnis draus geschöpft hat?
Das ist eine sehr interessante und sehr schwierige Frage. Und die Frage ist, ob du mit uns nochmal eine zweite Sendung zum Thema offene Beziehungen machen möchtest. Okay. Weil das ist ja durchaus auch ein viel diskutiertes und auch umstrittenes Thema. Und du hast es ja schon gesagt, Martin hat es auch gesagt, Martin und ich, wir sind Fesselbuddies, aber wir beide sind kein Paar. Wir haben unsere Partner. Und mein Mann zum Beispiel, der ist, wie man so schön sagt, ist Vanilla. Das heißt, er macht kein BDSM, kein Bondage, auch erst recht nichts Härteres. Mhm. Ja. Und das muss natürlich miteinander kommuniziert werden. Das heißt, da wird darüber gesprochen. Da muss man miteinander reden. Was sind die Vorstellungen? Was sind die Erwartungen? Was möchte man gerne machen? Und lässt sich das mit der Partnerschaft vereinbaren? Oder nicht, und muss man vielleicht andere Wege finden, ja. Und Martin und ich, wir haben beide entsprechend mit unseren Partnern gesprochen und diese Arrangements dann eben so getroffen, dass wir bestimmte Dinge natürlich in bestimmten abgesteckten Grenzen, die besprochen sind mit den Partnern, dann eben auch machen können.
Okay. Ich sehe schon, die nächste Sendung ist gesetzt.
Ja, absolut. Vielleicht kann ich da noch was hinzufügen. Ich bezeichne das auch fast als ein Hobby. Also das hört sich jetzt fast ein bisschen Flachs an, wenn man das so sagt. Aber das ist am Ende ist es auch nichts anderes. Wir investieren schon sehr viel Zeit, auch Geld und Reisezeit, also auch um zu Events zu fahren. Wir sind auch öfters beispielsweise in Berlin bei den großen Events immer dabei oder bei Bondage-Wochenenden, wo man wirklich das ganze Wochenende unterwegs ist. Und das ist wirklich so eine Art Hobby. Die eine macht vielleicht, geht wandern oder wie auch immer. Wir machen halt das. Es geht natürlich kann in die sexuelle Richtung reingehen, aber es ist tatsächlich eine Freizeitbeschäftigung, was in vielen Beziehungen vielleicht nicht so anerkannt ist, dass jeder sich da frei auslebt, aber wir haben das Gott sei Dank für uns lösen können. Ja.
Wir werden auf jeden Fall nachher nochmal darüber sprechen, denn du hast es so schön genannt, Mittel zum Zweck, Bondage als Mittel zum Zweck tatsächlich, und da werden wir auch nochmal drüber sprechen, weil Bondage halt natürlich nicht unbedingt zwingend heißt Sex und es auch nicht BDSM und nicht immer Schmerz heißt, und da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, und bis dahin gibt es nochmal ein bisschen Musik, also bis gleich.
Die beste Musik aus allen Jahrzehnten. Beste Musik.
Auch von 50 Shades of Grey. Da wollen wir noch drüber sprechen, Jungs. Ich habe schon hier böse Sachen gehört. Film nicht ganz zu Ende gesehen, war nicht erträglich und sowas. Müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Die Bondage-Arten. Ihr habt es ja schon angesprochen. Ihr habt jetzt unter anderem viel von Seilen gesprochen. Da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Ich habe das ja 50 Mal nachgefragt, Martin, glaube ich. Was meinst du eigentlich mit Selbstzweck, Mittel zum Zweck, Ästhetik? Ich kapiere es einfach nicht, ja. Und ich habe es mir auch so jetzt wieder aufgeschrieben. Ich habe es zwar jetzt mittlerweile verstanden, aber jetzt müssen wir es ja noch nach außen an die ZuhörerInnen transportieren. Also von daher darfst du jetzt wieder. Selbstzweck, ich habe es noch so ein bisschen in Erinnerung, so man macht es des Bondages wegen. Ist das, habe ich das noch richtig in Erinnerung?
Genau, also wir versuchen ja immer, also das Thema ist, bei Bondage gibt es immer sehr viele Vorurteile, oder die Menschen haben sofort Bilder im Kopf, was das bedeutet, also dass das gewalttätig ist, dass es automatisch was mit SM zu tun hat oder dass man Lack und Leder tragen muss oder wie auch immer. Aber Bondage hat tatsächlich, also es steht erstmal für sich selbst, es geht also um diese Fesselung. Und es gibt sehr viele, ich sag mal so, Bedürfnisse, warum Menschen das tun. Und ein Teil, den ich immer so als Bondage zum Selbstzweck bezeichne, ist, dass man des Bondages Willen macht. Also das heißt, es geht erstmal nur um die Fesselung. Also es geht erstmal überhaupt nicht um Sex oder um irgendwelche Fetischgeschichten oder wie auch immer, sondern es geht darum, in der Fesselung zu sein. Und das kann zum Beispiel, wenn ich es mal erklären kann, man kann das sehr komplex machen. Also Alex hat zum Beispiel was von Suspension erzählt, also eine Hängebondage. Eine Hängebondage dauert sehr lange, weil um jemanden sicher irgendwie zu hängen, dass er fliegen und schweben kann, brauche ich eine gewisse Zeit. Ja, das braucht lange zum Fesseln und auch zum Entfesseln, ja.
Und Equipment, was das auch hält, oder den Person.
Und Equipment, ja, und sehr viel Erfahrung des Fesslers, des Riggers, der das macht. Das heißt, Suspension wird sehr oft gemacht, um einfach zu hängen, um den Sub in diesen Zustand zu bringen. Mhm. Man kann es aber auch ganz einfach machen. Also auch diese, ich sag mal, es gibt ja auch die ganz ruhige Form von Bondage im Liegen oder im Sitzen oder wie auch immer, dass man jemanden fixiert und er fast darin ruht und dieses Gefühl genießt, da drin zu sein. Es gibt Menschen, die es, die ausbrechen wollen, die es mögen, sich gegen diese Fesseln irgendwie zu wehren und irgendwie versuchen auszubrechen, ja, die darin das Spiel sehen. Oder auch Langzeitbondage ist ja auch so ein Thema, dass Leute wirklich sehr lang in dieser Fesselung sein wollen, um vielleicht auch abschalten zu können. Viele Leute berichten auch beispielsweise, dass sie sich in Fesseln frei fühlen, obwohl sie ja gar nicht frei sind. Also das ist ein Paradoxon. Aber so, ich habe jetzt mal versucht, so einen Kosmos aufzumachen, was am Bondage zum Selbstzweck, was dazugehören kann und wie viele Facetten das haben kann, von sehr energetisch bis ganz ruhig meditativ. Genau. Und die zweite große Gruppe ist dann eigentlich so Bondage als Mittel zum Zweck. Und da kommen wir dann vielleicht eher in den sexuellen oder in den BDSM-Bereich. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden fixiere, um dann weitere Dinge tun zu können, also Sex zu haben, jemanden zu stimulieren, oder auch in die härtere SM-Richtung zu gehen, also um jemandem Schmerzen zuzufügen oder wie auch immer, natürlich in Absprache und in Konsens, logischerweise. Aber wie gesagt, das hat nicht automatisch was damit zu tun, sondern ist, also Bondage ist ein Teil, also auch im Namen von BDSM, aber wie gesagt, das ist das Missverständnis, dass viele Leute immer denken, das hängt automatisch zusammen, und das ist nicht der Fall. Ja.
Okay. Ästhetik, das war ja, was Alex vorhin schon angesprochen hat, das auch du vorhin mit dem Bondage, mit Floristik eingearbeitet. Aber nichtsdestotrotz sind halt dann doch viele, die das auch wiederum verbinden, die dann sagen, ey, ist mir jetzt ganz toll gelungen, das sind die Knoten, die sitzen wie eine Eins. Wie, ist das tatsächlich dann der... Die, wie soll ich sagen, die Befriedigung, nicht in sexueller Hinsicht, aber die, die persönliche Befriedigung, weil eben die Knoten und weil eben das alles so toll geworden ist, ist mehr als, dass ich jemanden gefesselt habe. Hat man das jetzt verstanden, was ich verfragt habe?
Ich glaube schon. Und ich glaube, das kann man mit dem beantworten, was Martin auch gesagt hat. Also wenn man Bondage, das Bondage-Willen macht, dann will ich natürlich auch, dass das gut wird. Mhm. Ja, ich hatte ja vorhin zur Begrüßung gesagt, dass ich auch E-Bass spiele und Musik mache. Und wenn ich da übe und habe einen Auftritt, dann will ich mich ja auch nicht verspielen, sondern dann will ich, dass ich dann am Ende alle Noten richtig spiele und mit der Band zusammen das Stück so spiele, dass das Publikum es wiedererkennt. Ja? Und so würde ich es jetzt hier auch sehen, ja, weil wir auch gesagt haben, ist ja auch ein bisschen wie ein Hobby. Und das macht man natürlich schon, weil es Spaß macht, und Spaß macht es, wenn es gut ist und, und gut wird und vielleicht auch gerade bei einer Performance gut aussieht oder die Person, die man gefesselt hat, auch sagt, oh, das ist aber toll, das gefällt mir, ja. Also für mich ist das schon wichtig, dass die Person sagt, ja, das gefällt mir, das ist gut geworden. Ja, und ich bin selber ja auch schon immer sehr kritisch mir selbst gegenüber, ja. Ich sag dann auch manchmal, oh, ja, das ist aber jetzt schief geworden oder der Knoten ist aber nix. Und dann gehe ich zu Martin und sage, Martin, kannst du mir nochmal zeigen, wie hast du denn den jetzt da hier, ich denke an das Spinnennetz, ja, das musste der Martin mir schon zweimal zeigen, bis ich dieses Spinnennetz endlich gerade auf den Rücken kriege, ja, weil das fuchst mich ja dann, wenn es nicht schön wird, ja.
Bleiben wir mal beim Spinnennetz, das ist auch ein Bild, was ich sehr oft bei euch sehe, auf euren Kanälen. Für wen ist das Spinnennetz jetzt eigentlich reizvoller? Für denjenigen, der das Spinnennetz knotet, oder für den, das, der in das Spinnennetz eingeknotet wird? Weil ich bin ja leicht überfordert mit dem Thema, weil ich eben es nicht kenne. Ich kann mir halt vorstellen, das Spinnennetz ist eigentlich wirklich nur eine Ästhetikgeschichte. Und derjenige, der damit eingesponnen ist, sage ich es jetzt mal, was genau kann er empfinden? Weil es ist im Endeffekt eher ja hinten das Bild, er sieht's nicht oder sie sieht's nicht. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich glaube, beim Spinnennetz hast du das ganz gut gesehen. Also das Spinnennetz, das ist jetzt natürlich für unsere Zuhörer schwer vorzustellen, weil also das ist eine Art Spinnennetz auf dem Rücken klassischerweise. Man kann das auch, ich habe es auch schon vorne gefesselt, dass sozusagen der Fesselpartner auch was sehen kann, oder man muss es mal im Spiegel zeigen. Also du hast es schon richtig erkannt, das Spinnennetz ist eigentlich ein ganz guter, ich sag mal so, auch so ein Party-Performer, ne? Also wenn man das auf einer Party macht, und ich kann das mittlerweile aus dem FF ganz schnell fesseln, da hat man so einen kleinen Eyecatcher und hat, also die Leute gucken dann und sagen dann, wow, das ist ja ganz toll, und am Ende ist es gar nicht so kompliziert, wenn man es kann, aber es ist natürlich schon eine, natürlich ist es eine sehr ästhetische Frage, aber was man auch nicht vergessen darf, viele Dinge sind auch nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional beim Fesseln, also das heißt, Knoten müssen, Seile müssen parallel laufen, damit sie eine große Auflagefläche bieten. Wenn ich jemanden auf den Rücken lege, brauche ich flache Knoten, dass man keine störenden Knoten hat. Mhm. Man muss Knoten fesseln können, die sich nicht unter Last zuziehen können oder die ich schnell wieder aufbekomme. Also es ist eine Verbindung von, ich sag mal, so einem handwerklichen und funktionalen Aspekten. Und die Ästhetik kommt dann automatisch dazu. Oder man, also ich glaube, wenn man so ein bisschen ein Auge für Sachen hat, guckt man automatisch drauf, dass es nicht vollkommen schepp aussieht, und versucht dann auch seine Skills halt zu erweitern, ne? Genau.
Wir sprechen gleich nochmal über die Materialien, und vielleicht auch nochmal, wir haben gerade, oder ihr habt besser gesagt, die Bedürfnisse schon mal so ein bisschen angesprochen, aber auch dieses, was will ich tatsächlich mit Bondage erreichen? Oder nicht erreichen, ja doch, was will ich eigentlich damit erreichen, weil egal, ob ich hier gefesselt werde oder derjenige bin, der fesselt, habe ich ja irgendein Ziel damit. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen und auch auf die Materialien, weil vielleicht haben es die ZuhörerInnen schon gemerkt, wir sprechen oder ihr sprecht überwiegend von Seilen, aber das ist ja nur eine Form des Bondage und deshalb werden wir da auch gleich nochmal über Materialien sprechen und bis dahin geht's wieder in die Musikrunde, was auch immer. Wir haben schon wieder fast 10 Minuten gequatscht, Leute. Also das ist einfach unglaublich und sehr interessant natürlich. Bis gleich. Ja, es geht immer noch um Bondage und es ist immer noch spannend. Ich glaube, es wird gleich noch spannender als bisher. Also von daher immer schön dranbleiben und uns zuhören oder den Jungs zuhören und das Interesse ein wenig wecken lassen und die Neugierde befriedigen. Wir haben gerade über die Bondage-Arten gesprochen und das beinhaltet oder ist eine gute Überleitung auch zu den verschiedenen Materialien, mit denen man Bondage durchführen kann oder machen kann, wie man das nennen möchte. Ihr arbeitet mit Seilen, das ist aber nur ein Teil dieser Bondage, sage ich jetzt mal Community oder der Bondage-Arten. Was gibt's denn da noch so?
Ja, klar, mit Seilen, das ist klassisch, da kann man auch am meisten mitmachen, weil man das Seil gestalterisch nutzen kann, aber Bondage wird natürlich auch mit vielen anderen Materialien gemacht, also besondere Faszination auf manche übt auch Metall aus, also geht klassisch los mit Handschellen, aber dann auch durchaus weiter mit Metallhalsbändern oder Metallarm- und Bein. Schellen, die durchaus massiver sind, ja, die dann mit, zum Beispiel mit Ketten verbunden werden können und ähnlichem, ja. Dann, was man auch benutzen kann, ganz gut, Martin benutzt das manchmal, das sind Lederbänder oder Lederschnüre, die man auch verwenden kann zum Fesseln. Da hat das Material natürlich auch nochmal einen gewissen Reiz, weil viele Leute ja auch Leder als Fetischmaterial empfinden. Und Gürtel, also ich habe zum Beispiel, wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat so ein Ledergürtel-Fetisch, der lässt sich gern mit Ledergürteln fesseln, ja. Dann gibt's natürlich ganz spezielle Varianten. Ich weiß nicht, ob das für deine ZuhörerInnen jetzt ein bisschen zu viel wird.
Ich hab's auch überlegt, mein Vorgespräch.
Zum Beispiel Folie nimmt, um jemanden in Folie einzuwickeln. Oder auch kombiniert mit Klebeband, das klassische Duct Tape, was man dann über die Folie drüber noch benutzen kann, um die Fesselung noch zu verstärken, ja. Gern auch kombiniert mit noch einem Schlafsack oben drüber oder sonstiges, um wirklich Bewegungsunfähigkeit und Beklemmung oder auch Sinnesentzug herzustellen. Das sind dann schon speziellere Richtungen, wo es natürlich dann wirklich das nicht mehr jeden interessiert, ja, sondern das sind dann schon eher Special Interests. Ich denke, Seil ist da dann doch nicht nur auch vom so ein bisschen die Einstiegsdroge, sag ich mal, sondern es ist natürlich auch schon das klassische Fesselmaterial.
Okay. Martin hat mir noch was von Vakuum erzählt. Also ich stelle mir das dann vor wie jetzt so ein Vakuumiergerät. So ungefähr ist das ja dann tatsächlich. Ich glaube, ich habe es auch schon tatsächlich mal gesehen. Ist das etwas, was dann schon wieder in die sehr gefährliche Richtung geht, weil man das nicht richtig kontrollieren kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt gefährlicher ist. Also ich bin aber jetzt auch kein Fachmann, weil das überhaupt nicht meine Baustelle ist mit dem Vakuum. Ich wollte dir das nur als Beispiel nennen, als eine, also schon extreme Fesselung, weil man jemanden, es gibt da so eine Art Vakuumbett und dann ist man unter so einer Gummi, unter so einem Gummilaken und wird dann sozusagen fest vakuumiert, was natürlich extrem strikt ist. Für mich ist das nichts, weil ich die totale Panikattacke drin bekommen würde. Also und aktiv bringt mir das nichts, weil ich den Menschen dann nicht mehr sehe. Das ist aber eine persönliche Vorliebe von mir. Aber was wichtig ist für Interessenten zu verstehen, dass es, wir haben ja über die ganzen Bedürfnisse gesprochen, die Bondage eben, die man bei Bondage haben kann. Und das betrifft auch das Material, weil ein Seil hat ein ganz anderes Fesselgefühl und hat auch eine größere Hürde, weil ich mich eben von der Technik her damit auskennen muss. Wenn ich jetzt zu meinem Schrank gehe und packe meine Ledermanschetten raus und mache Klick-Klick mit einem Schloss oder einem Karabinerhaken, dann bin ich viel schneller fertig oder Stahl fühlt sich halt extrem schwer an beispielsweise, ja, und ist irgendwie eigentlich total unbequem. Und es gibt für alle möglichen oder Manche Leute lassen sich auch in so Schlafsäcke, in solche Lederschlafsäcke einschnüren und übernachten da drin, ja. Also es gibt da eine riesengroße Bandbreite an Möglichkeiten und Vorlieben. Und ich glaube, man muss für sich selbst einfach rausfinden, wenn einen das Thema interessiert, auf welche Richtung es geht. Also es gibt auch zum Beispiel viele Leute, die mit Seilen nichts anfangen können, weil ihnen das viel zu kompliziert ist. Ja, die sagen, ach, da verknote ich mich und habe ich keine Geduld dafür und schmeißen dann die Seile weg und machen halt was ganz Einfaches, ja.
Für mich wäre das auch nichts.
Ja, ja.
Geduld und handwerkliches Geschick. Na, handwerkliches Geschick hätte ich schon, aber einfach die Geduld, um diese ganzen Knoten dahin zu kriegen. Alle die Spinnennetz, da Nee. Also dann sind die Handschellen oder die Manschetten dann doch schneller. Also das heißt so, die Manschetten und so Geschichten, das sind dann so die eher für die halt schneller zur Sache kommen wollen, weil es einfach einfacher auch ist und unkompliziert.
Ja, das auch, ja. Hm. Also genau. Also, und die sind auch noch relativ flexibel. Man kann sie auch verbinden dann mit Seilen, ja. Also wenn man so, noch so grundlegende Skills hat, man kann auch Ketten dann nehmen oder wie auch immer. Hm. Das ist aber natürlich einfacher als jetzt einen kompletten Harness selbst zu fesseln. Ja.
Und bei den Seilen, gut, könnte ja auch das Seesalz sein, was ich jetzt gekauft habe, für einen Kratzbaum zu bauen, das könnte ich ja auch nehmen, oder?
Ja, wenn dein Sub oder deine Sub auf kratzig steht, kannst du das benutzen, ja. Also Seesalz ist ja ein Naturmaterial, das ist schon mal in die richtige Richtung, weil Martin und ich, wir sind beide, glaube ich, eher Anhänger von Naturmaterialien. Obgleich es eigentlich einfacher wäre, Kunststoffseile zu nehmen, weil sie viel pflegeleichter sind. Ja, man kann die in die Waschmaschine schmeißen und so weiter. Aber ja, wir mögen doch lieber die Naturmaterialien. Das heißt, wir fesseln eigentlich hauptsächlich mit Hanf, Jute oder Baumwolle. Das sind so die Klassiker. Hanf und Jute dann eher aus der Shibari-Richtung. Baumwolle dann eher aus dem erwähnten Western Bondage, also dem etwas freieren. Also im Shibari darf man eigentlich gar nicht mit Baumwollseilen fesseln, ja.
Okay.
Aber so genau, wie gesagt, nehmen wir das als Hobbyisten, nehmen wir das nicht. Aber die Seile haben schon durchaus auch unterschiedliches Gefühl auf der Haut. Mhm. Also du hast das Sisalseil angesprochen, das ist sicher ein hartes, kratziges Seil. Jute und Hanf haben den Vorteil, dadurch, dass sie eben nicht geflochten sind, sondern gedreht, dass man schöne Abdrücke auf der Haut bekommt. Das ist wie so eine kleine Trophäe, die so eine halbe Stunde nach der Fesselung noch bleibt. Also okay. Ich erlebe das immer wieder, dass das ein oder eine Sub sagt, ach toll, ich habe hier diese Abdrücke und das war schon ein schönes Gefühl. Jetzt sehe ich das auch so, wenn die Seile weg sind, sehe ich diese Abdrücke und ich habe die jetzt noch so ein paar Minuten, ja. Baumwolle benutze ich selber sehr gerne, auch dann dickere Seildurchmesser für Suspensions, weil ich dann größere Auflagefläche habe und die weicher sind. Mhm. Aber ja, es ist, glaube ich, am Ende kommt es drauf an, auf Vorlieben der fesselnden Person und auch auf das, was man damit machen möchte.
Okay. Was sind denn so eure Empfehlungen? Ihr habt es ja gerade schon angesprochen, es gibt ja jetzt die diversen Materialien an Seilen zum Beispiel. Für Anfänger gibt es da jetzt, ich spreche jetzt immer mal von Anfänger, weil es könnte ja durchaus jetzt jemand da draußen sitzen, der, ja, ich fange jetzt heute Abend mal an und knüppel mal hier, knote hier einfach mal wild durch die Gegend. Wir kommen auch nochmal zu den Sicherheitsaspekten, ja, ich weiß, aber es gibt ja immer die Verrückten, die es trotzdem machen. Soll er sich jetzt vielleicht eher mal den Seidenschal rausholen oder den Baumwollschal?
Also wenn man in ein Seil investieren will, also das beste Einsteigermaterial ist Baumwolle, weil das kann man auch von der Rolle kaufen, sich zuschneiden. Es ist relativ pflegeleicht. Also Baumwollseil ohne Kern, also ohne eine Kunststoffinnenschicht, das ist ein sehr gutes Einsteigermaterial. Wenn man ein bisschen also professioneller arbeiten will oder auf einer anderen, also mehr in die Shibari-Richtung, würde ich empfehlen, Hanf- oder Jute-Seile wirklich aus dem Fachhandel zu kaufen, also wirkliche Bondage-Seile, weil diese Seile tatsächlich vorbehandelt sind. Die sind geflammt, geölt, gespreißelt, also dass das keine unangenehmen Stellen sind.
Das sind
gute Knoten dran. Also kann man auch ganz kurz was sagen, also die Seildicken bei Shibari-Seilen sind zwischen 5 und 6 Millimeter. 8 Meter Länge ist so die klassische Länge. Wir empfehlen maximal 15 Meter für ein Seil, weil sonst fädelt man sich zu Tode, ja. Mhm. Aber wie gesagt, in ein gutes Seilseil zu investieren, das kostet auch eine Stange Geld. Deswegen, wenn man anfangen will, vielleicht mal mit Baumwolle anfangen. Baumwolle hat halt den Nachteil, dass sie elastisch ist, ne? Also das heißt, wenn man jemanden gefesselt hat und er ist eine Weile da drin, nach ein paar Minuten verändert sich die Fesselung, gibt ein bisschen nach. Das passiert immer bei Baumwolle. Das ist bei Hanf oder Jute natürlich deutlich strikter und stabiler. Deswegen wird es auch in Shibari-Kreisen wirklich auch verwendet.
Okay. Ja. Naja, gut. Also wir haben jetzt erstmal ein bisschen was zur Materialkunde gelernt und diejenigen, die jetzt heute Abend es nicht abwarten können, müssen halt mal in der Garage oder in der Werkstatt nachschauen, was sie da zur Verfügung haben, um direkt mal loszulegen. Wir legen jetzt gleich nochmal los mit Lady Gaga und Christina Aguilera und do what you want with your body, my body. Wenn das einer bei den Performances zu euch sagt, ist das doch eigentlich wie sowas wie ein Freifahrtschein, oder? Do what you want with my body.
Ja, wenn das mal jemand sagen würde, ja, wär schön. Tatsächlich ist sehr, sehr wichtig, einen Konsens zu haben. Mhm. Wir sagen immer safe, sane, consensual, ja, als Grundregeln. Das heißt, natürlich wird niemand gefesselt, der oder die nicht vorher zugestimmt hat. Und auch was dann passiert, ist, ist vorher abgesprochen. Das ist natürlich das Wichtigste, die wichtigste Grundregel.
Mhm. Wenn wir bei Regeln sind, wir können das auch gerne mal vorziehen, da passen eigentlich auch so die Sicherheitsaspekte ganz gut dazu. Weil zum einen gibt es ja so gewisse Grundregeln, das war zumindest eine. Es gibt da ja noch mehrere, um überhaupt erstmal zu starten, sage ich jetzt mal, bevor man überhaupt an diese Aspekte wie man kann sich erhängen und so Geschichten denkt, fängt ja beim Kennenlernen, Daten und so weiter ja schon an, oder Martin?
Ja, absolut. Also ich meine, es läuft ja heutzutage viel über Online-Dating und das heißt, also ich würde mich jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem, der jetzt mir schreibt, ach komm, ich fessel dich mal, in seine Wohnung trauen, weil da würde ich erstmal gucken, okay, ist der vielleicht mit anderen Leuten verknüpft? Ja, hat er irgendwie Verbindung oder kann man da irgendwas rausfragen? Also ich glaube, wenn man sich mit Unbekannten trifft, würde ich mich mal erkundigen, wer das so ist, ja. Mhm. Das ist aber eigentlich, also vor allem, wenn ich jetzt in einer passiven Rolle bin. Und da ist diese Bondage-Szene eigentlich auch ein ganz guter Indikator, weil viele Leute kennen sich da. Also wenn man so ein bisschen drin ist, kann man sich auch sehr schnell umhören. Die meisten kennen sich und es ist mittlerweile so, wenn wir auf Events gehen, auch in größere Städte, da kommt immer wieder die gleiche Crew aus aller Welt gefahren. Ja, also die Szene ist so klein, dass sie sehr familiär ist und man sich dann nach ein paar Jahren schon weltweit fast kennt, also zumindest bei den Leuten, die reiselustig sind. Es gibt natürlich auch noch viele, die Bondage auch sehr privat praktizieren, ja. Ist auch gut. Aber wie gesagt, vorher mal gucken, ob das wirklich vertrauenserweckende Personen sind. Und das Thema Vertrauen spielt ja eine maximale Rolle. Also ja. Bondage ist, und da haben wir eigentlich noch gar nicht so drüber gesprochen, ist für mich eine der intensivsten und auch eine sehr intime Sache eigentlich oder eine sehr sinnliche Sache, wo ich mich wirklich sehr stark, also auch egal in welche Rolle, auf mein Gegenüber einstellen muss. Also es geht ja wie BDSM genauso. Es geht nicht darum, irgendwie auf jemanden rumzuschlagen willkürlich, sondern es geht darum, die Person zu lesen und irgendwie auch eine Grenze zu finden oder zumindest irgendwie rauszuhören, was die Person mag oder worauf sie anspringt. Und deswegen ist es eine extrem, man braucht schon eine gewisse Empathie, um das zu machen, ja.
Wir hatten ja, oder du hast ja beim Vorgespräch auch dann über das Thema Safe Word gesprochen, was eben auch zu den Sicherheitsaspekten einfach dazugehört. Jetzt kennt man das ja überwiegend aus der BDSM-Szene oder aus 50 Shades of Grey. Dementsprechend Bondage. Es gibt ja diese, ich nenne es jetzt mal krasseren Arten, beim Seilbondage. Wie notwendig ist denn jetzt bei einem Seilbondage ein Safe Word? Ist da tatsächlich schon auch der Faktor Schmerz unter anderem dabei oder wann noch setzt man ein Safe Word ein?
Also es kann natürlich auch beim Bondage dazu kommen, dass ein Schmerz empfunden wird, weil vielleicht eine Fesselung unbequem wird, weil man vielleicht ein Seil an der falschen Stelle vielleicht ungünstig über einen Knochen oder über einen Nerv geführt hat, weil man nicht aufgepasst hat. Und je nachdem, wie lang die Fesselung dann ist, wie lang die Person in der Fesselung ist, kann es natürlich auch zu Schmerzsituationen kommen. Die sind aber eher ungewollt, ja. Und ob man da jetzt ein Safe Word dafür braucht oder ob man einfach nur gemeinsam immer in der Kommunikation bleibt, Das kann man sich jetzt überlegen. So ein Safe-Word ist ja doch vielleicht eher wichtig in der Situation, wo man nicht uneingeschränkt kommunizieren kann oder wo vielleicht eine schnelle Anweisung, eine schnelle Stoppanweisung erforderlich ist. Das ist bei unseren Bondages, Seilbondages meistens nicht so. Die Person ist in der Regel jetzt nicht geknebelt oder sonst wie irgendwie in ihrer Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt und man kann miteinander sprechen und man kann sagen, hier, Martin, Alex, da tut mir was an der linken Hand weh. Ich halte das gerade nicht so aus. Könnt ihr das mal? Ja, wir beide machen das auch so, dass wir unsere Fesselpartnerinnen und Partner auch regelmäßig anfassen, um zu spüren, sind die Gliedmaßen noch warm? Hat sich irgendwo kalter Schweiß gebildet? Das deutet dann auf ein Kreislaufproblem hin, zum Beispiel. Also das sind so die Dinge, die wir ja auch vermitteln in Workshops. Deswegen beachten wir sie selbst natürlich auch und sind eigentlich immer in der Kommunikation, in der Blick- oder oft auch sogar in der Wortkommunikation. Und da ist es jetzt nicht unbedingt nötig, ein Wort vorher zu definieren. In Clubs gibt's diese Safe Words oft aufgrund der Hausregeln. Ja, ja, Martin, ich sehe schon, du willst was dazu sagen. Ich gebe es dir rüber.
Nein, er winkt.
Er winkt ab. Ich war aber fertig.
Okay. Genau, Thema Safe Words. Du siehst trotzdem so aus, als würdest du was sagen wollen, Martin. Also irgendwie, nee, doch nicht?
Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so vor, ja.
Okay.
Aber, dann, Alex hat eigentlich alles schon sehr gut zusammengefasst, absolut.
Okay, also dann kommt es dann doch eher so in die Richtung, wenn eben vielleicht die Person irgendwie eingeschränkt ist und bei anderen Bondage-Arten unter anderem, wie gesagt, man kennt es ja eben hauptsächlich aus der BDSM-Szene.
Also ich glaube vielleicht noch eine Sache, also ich glaube, was wichtig ist, weil du gerade auch das Thema Dating und jetzt sind wir jetzt auch schon, wenn wir im Spiel sind, was wichtig ist, dass man vorher mal spricht, weil also ich finde es schwierig, wenn man zum Beispiel von Leuten angeschrieben wird, die einem irgendwie so schreiben, ja, du kannst alles mit mir machen und dies und das, also dann weiß ich schon, das wird nichts und ich habe dann auch keine Lust dazu, sondern man muss sich vorher mal kennengelernt haben und mal irgendwie gesprochen haben, warum will das der andere, was sind die Bedürfnisse dahinter, wo gibt es Grenzen, sonst fange ich da kein Spiel an, weil das ist, es ist in dem Moment meine Verantwortung, ich gehe in die Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung, also wenn ich jetzt aktiv spiele, für den, der sich fesseln lässt und da muss ich ein paar Sachen vorher wissen. Und auch wenn das jetzt nicht immer so ultra erotisch ist, das vorher in so einem Gespräch abzufragen, das gehört automatisch dazu. Ja.
Okay.
Anstatt das einfach
ja,
nur die Tür ins Haus zu fallen.
Ich habe halt immer wieder so dieses, was tatsächlich jetzt auch im Laufe der Sendung immer so reinkommt, es ist halt einfach nicht nur einfach, ich gehe mal kurz ficken und dann gehe ich wieder so. Ja, was, na, das ist einfach das, wo man sieht, dass es steckt ein bisschen mehr dahinter, weil man viel Arbeit investiert als derjenige, der fesselt. Es ist halt eben, es hat dann doch ein bisschen mit Kunst zu tun, es hat viel mit Handwerk zu tun, mit Leidenschaft, vielleicht auch nicht nur die Leidenschaft in die erotische Szene, sondern eben die Leidenschaft, das Ganze zu tun. Und ich habe hier schon so ein bisschen das Gefühl, okay, es ist halt einfach, es geht halt nicht nur ums Poppen, so ungefähr. Ja? Also von daher finde ich ganz gut, dass das auch so rüberkommt, hoffe ich.
Ja, absolut. Also ich habe auf der Fahrt hierher zu Martin auch gesagt, im Auto, also in der verschwindend geringen Anzahl von Fesselaktionen, die Martin und ich machen, kommt es zu irgendeiner Art von Geschlechtsverkehr. Ja? Also das ist dann vielleicht eher was, wenn man privat miteinander spielt, weil wenn Martin und ich jetzt zusammen spielen würden und wir kennen uns sehr gut und wir fesseln uns gegenseitig und dann kommt es vielleicht auch schon mal zu irgendeiner sexuellen Aktion, aber das ist nicht die also für uns beide nicht die Hauptsache.
Dann. Ja. Das ist was halt, glaube ich, auch als Vibe irgendwo rüberkommt und zu sagen, okay, es hebt sich einfach doch schon ein bisschen ab, auch von dieser ganzen BDSM-Geschichte, auch wenn das eigentlich Teil des BDSM ist, aber es ist trotzdem nochmal, es zeigt sich so ein bisschen als Kunstform, sage ich mal auch.
Ja, es kommt aber auch auf die Personen, die es machen, selbst an. Ja. Also es muss ja nicht jeder den gleichen Ansatz an dem Thema haben wie Martin und ich.
Ja.
Also
kann ja trotzdem sein.
Mach genau,
mal schnell Handschellen dran,
es kann auch ganz
schieb rein und dann,
genau,
und dann geben wir einen Trinken.
Kann auch mal lustig sein, genau.
Vielleicht noch zufügend, ich glaube, dass Alex und ich da auch sehr flexibel sind, also auch in unseren Spielformen. Also ich glaube, wir können auch mal ein bisschen härter, wir können auch sehr relaxed fesseln, wir können auch in die BDSM-Richtung gehen, machen wir auch beides, wir können sexuell sein. Das hängt aber auch immer vom Partner ab. Deswegen finde ich es auch wichtig, sich mal so ein bisschen zu kennen und zu gucken, wo, und dann entwickelt sie, die Dinge entwickeln sich, also die passieren, also und wenn man so gegenseitig eine gute Chemie hat, passieren die Dinge so, dass sie gut sind. Ne? Und das muss aber ich hasse das, wenn das immer so nach so einer Schublade oder nach so einem Kochrezept ablaufen muss, dann muss man das machen und jenes machen und jedes, sondern Dinge müssen sich auch entwickeln. Und das ist auch das Schöne an Bondage, dass es eben durch die Seile, also man kann auch sehr flexibel und sehr spontan damit umgehen und ich kann immer wieder neue Sachen machen oder Dinge variieren. Das ist halt, wenn man ein bisschen was kann, ein sehr dynamisches Tool, um fesseln zu können. Ne? Und es ist eben nicht so, ich kaufe mir jetzt einen Pranger für ein Schweinegeld und dann prangere ich da jemanden rein, der steht dann da, sondern und kann nur die eine Sache damit machen, sondern es ist eben was sehr Lebendiges.
Ja, und, ja. Genau. Und über den Mittel zum Zweck komme aber trotzdem nochmal zum Schluss. Ich habe Peaches für euch. Auf jeden Fall tut's in den Ohren weh. Also wenn man so jetzt bei der Lautstärke den Kopfhörer aufsetzt. Peaches war das. Ja, Jungs, ihr habt's fast geschafft. Wir haben ein Thema, haben wir uns vorgedrückt oder wie wollen wir es nennen? Nein, wir haben es einfach nur verschoben und zwar den Mittel zum Zweck, wie Martin das so schön beschrieben hat. Ich habe mir das einfach mal so aufgeschrieben, Bondage zum Weitermachen oder Bondage verleitet zum Weitermachen oder wird zum Weitermachen oder zum Einleiten genutzt. Eben natürlich, um in den sexuellen Bereich zu gehen. Ist es nur der sexuelle Bereich? Ist es auch irgendwo für viele, wie du vorhin schon sagst, viele lassen sich in einem Schlafsack einsperren, da hat es ja eigentlich eher eine psychische Komponente, da hat es ja bei vielen ist tatsächlich miteinander verbunden. Aber wie kann man denn immer weitermachen? Wie macht ihr denn immer weiter?
Also auf jeden Fall nicht immer gleich, sondern immer so, wie es die Situation ergibt, ja. Und auch, was man vorher besprochen hat oder auch wie sympathisch oder nicht man sich ist auf einer körperlichen Ebene, ja, kann das weitergehen oder auch nicht. Mhm. Also, wenn man vorher schon weiß, okay, da ist auch eine sexuelle Anziehung da, dann fesselt man vielleicht jemanden auch gleich nackt, dass man eben auch Zugriff auf verschiedenste körperliche Teile.
Du meinst die Genitalien.
Ja, oder die Nippel zum Beispiel. Martin ist ganz empfindlich an den Nippeln. Der kreischt immer, wenn man da dran geht. Das könnt ihr jetzt aber nicht hören, weil wir nur ein Mikrofon haben.
Kann man Nippel auch fesseln, außer jetzt mit den Klemmen? Gibt es da auch irgendwas, was die Nippel jetzt ganz besonders... Entschuldigung, aber
ich frage jetzt mal. Tatsächlich, ich habe einen sehr begabten Bondage-Meister kennengelernt, der das konnte, aber es ist wirklich sehr kompliziert.
Okay.
Also zumindest bei Männern, bei Frauen weiß ich es nicht, aber da kenne ich mich auch anatomisch nicht so gut aus.
Na sowas, verstehe ich gar nicht.
Ja, um das nochmal zu vertiefen, was du gerade gesagt hast, das kann natürlich Mittel zum Zweck sein. Das heißt, wenn man das Spiel mit Wehrlosigkeit oder auch mit Dominanz und Submission mag, ja, was, wie wir ja heute gelernt haben, nicht notwendigerweise, aber durchaus sein kann, dass man das miteinander verbindet, dann ist Fesseln natürlich die ideale Art und Weise, eine Person, ja, sagen wir, wehrlos zu machen, in eine ausweglose Situation zu bringen, wo sie eben auch ausgeliefert ist und wo man dann eben im Rahmen der Absprachen eben bestimmte Dinge machen kann. Und das ist ja auch was viele, die gerade die Subrolle mögen, sich dann eben auch fallen zu lassen, dann eben wehrlos zu sein und mit sich etwas machen zu lassen. Zwar ist es ein bisschen gefaked, weil sie wissen ja genau vorher, was passiert, weil es ist ja eben abgesprochen, ja, aber es ist eben auch dieses kleine Kribbeln da, ne? Mhm. Macht er oder sie jetzt das, was abgesprochen ist und wie weit geht er oder sie? Das kann auch ein Kick sein oder auch eben schlicht und einfach wehrlos benutzt zu werden. Auch das ist ein Kick für manche Leute.
Martin hat mir was ganz Fieses verraten beim Vorgespräch. Es gibt auch Arten der Fesselung, wo man die Person tatsächlich dadurch strafen kann, dass wenn sie, ich habe es nicht mehr ganz, aber man fesselt so, dass er bei einer Bewegung entweder sich wehtut oder sogar sexuell stimuliert.
Ja, das ist jetzt ein sehr spezieller Bereich, das ist das sogenannte Predicament Bondage, also sozusagen um grob gesprochen, beispielsweise zwei Körperteile miteinander und die Person hat einen gewissen Bewegungsspielraum, muss ich dann aber eben für eine Position entscheiden und das eine ist unangenehm, das andere vielleicht noch unangenehmer und dann ist man in so einer komischen Lage, wo man sich selbst ausgeliefert ist, aber eigentlich auch nichts so richtig machen kann, außer von dem einen Übel ins andere oder von dem einen Genuss in den nächsten zu gehen, also je nachdem, wie man das empfindet. Das geht dann aber in so einen sehr speziellen Bereich, wie zum Beispiel auch die sogenannte Stressposition. Das ist ja auch was, was viele Leute mögen, also sich in eine Stressposition zu bringen zu lassen. Das meint, dass man wirklich in eine sehr anstrengende Position gebracht wird. Also beispielsweise Beine sehr breit, Arme hinten hoch und dann also spielt die Zeit eben die Rolle und man, also man geht da wirklich an seine körperlichen Grenzen. Ist jetzt auch nicht so ganz meine Baustelle, aber es gibt viele, die das machen und viele, die das dann eben auch mit eher mit Ledermanschetten und Ketten und so machen, weil die dann vielleicht auch schneller zu lösen sind und so, ja. Also das ist eine sehr spezielle Spielart.
Okay. Weil wir wollten auf jeden Fall noch über Vorurteile sprechen. Das war uns allen dreien. Alex, ich beziehe dich jetzt mit ein, auch wenn du beim Vorgespräch nicht dabei warst. Aber es war wirklich auch, wir haben drüber gesprochen, dass es doch wichtig ist, gewisse Vorurteile einfach mal abzubauen oder einfach mal zu sagen, nein, das ist eben nicht so. Also zum Beispiel, dass es natürlich immer um Gewalt geht und dass ihr immer in Lack und Leder rumrennt. Ich überlasse euch mal die Bühne. Was nervt euch an Vorurteilen? Welche Vorurteile würdet ihr gerne mal abbauen?
Ja, wir haben auch auf der Hinfahrt kurz drüber gesprochen, deswegen gebe ich das Mikro bestimmt gleich dem Martin weiter. Aber für mich ist der Nervfaktor tatsächlich, wenn immer alles in einen Topf geworfen wird. Ja, und ich habe das auch in vielen Gesprächen, auch dadurch, dass ich so ein spätes Coming-out hatte, habe ich ja viele Hetero-Bekannte, die auch völlig unkinky sind, ja. Und da sind dann halt so Vorstellungen, ich nenne es immer so die RTL2-Vorstellung von was ist BDSM, ja, und dann ist es immer gleich in einen Topf geschmissen, ne? Wenn ich dann sage Bondage, dann denken die, ja, da hat eine Frau hochhackige Schuhe mit Stiefelschaft bis über die Knie und eine Peitsche in der Hand und dann geht's rund, ne? Nein, ist eben nicht alles in einem Topf, sondern es hat eine unglaubliche Bandbreite und das zu reduzieren, ja, auf dieses Bild, was man manchmal so in Medien im Kopf hat, ja, das nervt mich oft.
Okay, kann ich sehr gut verstehen.
Ja, genau, von mir vielleicht eine kleine Anekdote. Mich hat also eine Bekannte vor einiger Zeit angesprochen und die meinte, ja, ich war total schockiert, dich da zu sehen und das war auf dem CSD, wo wir eben dieses Live-Bondage gemacht haben, also wirklich in einer total ausgelassenen Stimmung mit vielen Leuten, die interessiert waren. Und ich war dann total irritiert, habe gesagt, hey, warum das denn? Und dann meinte sie, ja, also sie konnte dann nicht verstehen, dass Menschen, um Liebe zu empfinden, Gewalt aussetzen. Und das hat mich, also wir haben dann sehr lange an diesem Abend diskutiert, weil ich diese schon sehr polarisierenden Begriffe, also wie zum Beispiel Liebe, also unter Liebe verstehe ich was ganz anderes persönlich, ja, für Liebe gehört viel mehr dazu, also natürlich kann Bondage auch ein Akt von Liebe sein, aber das ist nicht das, was Leute primär in Bondage suchen sollten. Und Gewalt finde ich auch so ein Totschlagwort, was Leute, glaube ich, im Kopf haben, wenn sie so eine Szene sehen, wo jemand gefesselt ist, weil das vielleicht irgendwelche Assoziationen auslöst, die damit aber erstmal gar nichts zu tun haben. Und das ist das, was ich eigentlich auch mit den Bondage Guys sagen will, ist, dass es, wer sich dafür interessiert, das kann ein sehr großer Genuss sein, das kann ganz tolle Erfahrung sein. Also ekstatische Zustände, wirklich schöne Erlebnisse mit anderen Leuten und darum geht es. Und jetzt nicht darum, dass man irgendwie gegen den Willen von irgendjemandem schlimme Dinge tut, sondern es ist im Idealfall sind das ganz tolle Stunden, die man mit Bondage haben kann.
Und ich komme jetzt nochmal final tatsächlich immer nochmal auf 50 Shades of Grey zu sprechen. Ich vermute mal, dass das auch so ein Reizfaktor ist, zu sagen, 50 Shades of Grey stellt, zumindest der Film, wir sprechen jetzt mal vom Film, stellt die BDSM-Szene dar.
Ja, also es gibt sicherlich schlimmere Filme oder schlimmere Aussagen zu dem Thema. Aber was mich immer gestört hat daran, ist halt das Frauenbild, was da so vermittelt wird. Ne? Er der Macker und sie das Heimchen so. Das ist halt nicht so meine Welt und deswegen empfinde ich das als sehr, sehr klischeebehaftet, ja. Aber wie gesagt, ich will dich jetzt hier nicht blamen, ja. Du bist ja ein großer Fan von 50 Shades of Grey, haben wir heute erfahren.
Genau, von den Büchern.
Genau, den Büchern, ja. nein, also es gibt bestimmt Schlimmeres, aber ich finde es sehr klischee-mäßig. Und wie gesagt, das Frauenbild, nee, finde ich nicht in Ordnung.
Ist bald Hollywood gewesen. Jungs, wir haben jetzt noch eine Minute. Ihr dürft jetzt noch sagen, wo man euch findet, wie man euch erreicht. Und dann sagen wir Tschüss und die Sendung ist vorbei.
Also ganz einfach, zentrales Medium ist unsere Website bondagegeist.de. Da gibt es einen Newsletter, den man abonnieren kann, wenn man informiert werden will über Veranstaltungen. Es gibt natürlich auch E-Mail-Adresse. Wir haben einen Instagram-Account, der aber natürlich ein bisschen restriktiver ist von den Zulassungen her, weil Instagram sehr strikt ist. Aber da passiert auch einiges und über diese Kanäle kann man einiges über uns erfahren und ansonsten sind wir auf den einschlägigen Events unserer Szene unterwegs.
Okidoki, einschlägige Szene. Also Jungs und Mädels, ihr müsst dann doch mal aus dem Haus raus und dann seht ihr auch live alles. Ich sage euch vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke für die Einladung.
Und wir sehen uns dann zu der Sendung zur offenen Beziehung und euch da draußen wünsche einen schönen Abend. Und ja, bleibt gesund und unanständig und so weiter und so fort. Und wenn alles gut läuft, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ciao, bye bye.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht.